Also ich würde mal behaupten, inzwischen ist es vielleicht sogar leichter zum Mars zu fliegen, als eine Baugenehmigung zu erhalten. Also insofern, wenn ich den einfachen Weg gehen würde, dann wahrscheinlich zum Mars. Und natürlich ist es selbstverständlich, dass in der Immobilienbranche die Planungsprozesse komplett digitalisiert sind. Also da lebt ja die Branche nicht hinterm Mond. Im Augenblick steht die Bezahlbarkeit und die Nachhaltigkeit bei den Projekten an allererster Stelle. Was von uns abgefragt wird, was wir hinterlegen müssen, an Gutachten bringen müssen, das hat Auswüchse angenommen, dass selbst viele Gutachter, die uns begleiten, es nicht mehr verstehen. Wir haben so einen engen Handlungsrahmen, dass wir ja gar nicht mehr in der Lage sind, mit unseren Kunden darüber zu diskutieren, was sie haben wollen an Immobilie und wie die ausgestattet sein soll. Man könnte auf Bundesebene viel machen, was den Bund kein Geld kostet, aber was der Branche unglaublich helfen würde.
Herzlich willkommen zum ImTalk, eine neue Folge unseres Podcasts von Immobilienmanager. Mein Name ist André Ebert, ich bin Chefredakteur des Immobilienmanagers und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Nicht nur, dass er Geschäftsführer eines über 110 Jahre alten Immobilienunternehmens ist, sondern er trägt auch noch den Namen des Unternehmens oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen möchte, ehrlich gesagt. Vielleicht ein paar kurze Stichworte zu unserem heutigen Gast, Mönchengladbach. Wohnimmobilien. Er ist Vorsitzender des Landesverbands NRW des BFW. Unter ihm ging es für die Unternehmensgruppe erstmals in andere Bundesländer außerhalb von NRW. Und Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit sind ihm besonders wichtig. Zumindest habe ich das so ein bisschen recherchiert. Herzlich willkommen, Martin Dorniden.
Ja, vielen Dank, André. Ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammenkommen und uns ein bisschen austauschen können.
Ich hoffe, das war alles richtig, was ich gesagt habe.
Ja, das passte schon sehr gut. Hast dich gut vorbereitet.
Ist das eigentlich eine große Bürde, wenn man den Namen eines 110 Jahre alten Immobilienunternehmens trägt?
Na, sagen wir so, da ich aus einer Unternehmerfamilie selber eben auch stamme, bin ich jetzt natürlich von Kind auf an gewohnt und dann empfinde ich das nicht als eine Bürde, sondern eher als eine schöne Situation.
War es für dich immer klar als Kind, dass du mal in die in das Familienunternehmen einsteigst?
Das ging hin und her. Also was tatsächlich bei mir immer schon und auch schon als Kind ausgeprägt war, ich wollte immer Unternehmer werden. Das war tatsächlich immer schon so. Warum kann ich dir gar nicht sagen, das war halt einfach da. Ich habe dann aber auch Maschinenbau studiert, also gar nicht mich vorrangig erstmal mit dem Thema Architektur und Bauen auseinandergesetzt, weil ich eben auch eine hohe Affinität habe zur Technik. Ich habe als Kind auch immer alles zerlegt und wieder zusammengebastelt, zumindest im Idealfall. Und hatte da immer schon und auch bis heute viel Spaß dran. Also insofern führte mich das dann auch zum Maschinenbaustudium und dann habe ich auch erstmal als Maschinenbauingenieur gearbeitet.
Okay, da ist der Weg zur Immobilie doch noch ein Stückchen ums Eck, sagen wir mal. Aber bevor wir da gleich einsteigen thematisch, stelle ich dir wie immer so ein paar einfache Einfangsfragen, die so dich vielleicht auch ein bisschen charakterisieren. Denn ganz am Anfang die Frage, was wolltest du als Kind werden? Jetzt hast du gerade schon gesagt Unternehmer, aber vielleicht gab es ja doch mal den Wunsch, irgendwie Feuerwehrmann zu werden oder so.
Ja, so Feuerwehrmann jetzt direkt nicht. Also tatsächlich hatte ich jetzt nicht einen Beruf vor Augen, auch nicht als Kind. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, wo ich gesagt habe, boah, ich möchte unbedingt Feuerwehrmann oder Priester oder Schaffner oder sonst was werden. Es war tatsächlich immer schon der Spaß, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Also das hat mich immer angetrieben, eher als jetzt der Wunsch, unbedingt das oder das werden zu wollen. Damit habe ich mich als Kind erstmal gar nicht so beschäftigt.
Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten?
Boah, also ich gucke des Öfteren in die Handelsblatt-App rein. Eine wichtige App ist auch die Kicker-App, natürlich. Also ich bin auch Fußball begeistert. Insofern kann ich gar nicht verhehlen, dass das eine ganz wichtige App bei mir ist. Das Handy ist bei mir aber auch ein wichtiges Arbeitstool. Insofern, ich nutze auch viele Apps, die jetzt irgendwie mit dem Business zu tun haben, sei es dass ich Kalender, Teams, E-Mails und diese ganzen Funktionen. Und natürlich, so wie wir alle, natürlich auch die Social Media Apps. Ne?
Ich vermute, du bist Fan der Fohlen.
Natürlich. Ja, das geht ja bei uns in der Region nicht anders und das ist auch richtig so.
Und eine kleine fiese Frage. Lieber als erster Mensch zum Mars fliegen oder eine Baugenehmigung in Berlin beantragen?
Boah, also ich würde mal behaupten, inzwischen ist es vielleicht sogar leichter zum Mars zu fliegen, als eine Baugenehmigung zu erhalten. Also insofern, wenn ich den einfachen Weg gehen würde, dann wahrscheinlich zum Mars. Das würde mich auch dahingehend begeistern, weil es was ganz Neues ist, was es bisher nicht gab. Einzig, was mich abhalten würde, ist, der Flug dauert natürlich lange und der dauert wiederum viel länger als die Erteilung einer Baugenehmigung. Also dann wahrscheinlich am Ende doch die Baugenehmigung, auch wenn mich das andere total interessieren würde, weil es mega spannend ist.
Ich glaube, mein persönlicher Rekord bei Baugenehmigung liegt bei 12 Jahren. Das wäre für einen Marsflug möglich, ehrlich gesagt.
Also, ja, dann kommen wir so in die Nähe, dass es zusammenpasst. Ne?
Ja, dann steigen wir mal ein bisschen ein. Ich meine, Don Eden, ihr seid 112 Jahre alt. Du bist im Familienunternehmen groß geworden. Was waren so für dich, vielleicht schon als du Kind warst und bis heute betrachtet, was waren so die Highlights eurer Unternehmensgruppe?
Boah, also das sind ganz viele verschiedene Dinge. Also für mich war tatsächlich schon als Kind immer ein Highlight, dass auch so eine persönliche Nähe zu denen bestand, die alle im Unternehmen gearbeitet haben. Und dass man so ein herzliches auch Miteinander gepflegt hat und aufeinander Acht gibt. Das war tatsächlich eine Sache, die ich auch schon als Kind wahrgenommen habe und die ich immer ganz toll fand. Jetzt sind wir in der Immobilienbranche tätig, das heißt, wir haben die Situation, dass jedes Projekt ein anderes ist, weil wir ja immer wieder an anderen Orten, an anderen Standorten arbeiten. Insofern ist auch tatsächlich, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen abgedroschen anhört, aber irgendwo auch jedes einzelne Projekt für uns ein Highlight, weil wir immer besondere Herausforderungen haben, die wir dann eben auch meistern wollen. Da gab es natürlich immer Projekte, die dann besonders groß, besonders imposant waren, die für uns auch Highlights waren, ist gar kein Thema. Für mich persönlich ist zum Beispiel auch ein Highlight gewesen, dass wir vor vielen Jahren zum Beispiel auch gesagt haben, komm, wir gehen mit dem Unternehmen dahin, dass wir viel standardisierter, viel effizienter, viel serieller denken und auch in Produkten denken. Und gerade dieses Denken in Produkten ist in unserer Branche recht unüblich. Und das hat dann zum Beispiel auch 2008 war es dazu geführt, dass wir dann das Unternehmen die Vista Reinhaus GmbH gegründet haben. Also ein Unternehmen, wo wir Haustypen als Reihenhaus und Doppelhaus entwickelt haben, die wir standardisiert in dem seriellen Gedankenkontext immer in ähnlicher Weise bauen, immer weiter optimieren können und es damit halt auch geschafft haben, den Kunden den Erwerb einer Immobilie zu super günstigen Preisen anbieten zu können. Das ist für uns tatsächlich auch als Unternehmen Highlight, weil uns das bis heute eben auch stark trägt und stark nach vorne gebracht hat. Für mich ist auch so im Unternehmen tatsächlich ein Highlight, das hatte ich mir so auch immer gewünscht, dass wir spielende, spannende Menschen im Unternehmen haben, die dann sozusagen auch aus sich heraus in Arbeitsgruppen, wo man selber auch gar nicht dabei ist, ganz neue Dinge entwickeln, Sachen hinterfragen. Und auch das ist für mich persönlich auch ein Riesenhighlight, dass wir so ein Unternehmen haben, wo sowas eben auch geht, in dem dann auch so tolle Menschen arbeiten, die an sich selbst und auch an dem Unternehmen arbeiten. Das macht mir auch echt Freude.
Hat sich deiner Meinung nach, wenn wir über serielle Fertigung reden, denken viele Deutschen immer an Plattenbau? Ja, das war immer so das Vorurteil der Deutschen. Hat sich da im Mindset was geändert?
Ich denke schon, dass sich im Mindset was geändert hat, weil ja auch seit vielen Jahren das ein Riesenthema ist und auch aktuell das wieder sehr stark auch propagiert wird, so nach dem Motto, wenn die Immobilienwirtschaft sich nicht neu erfindet und mehr in die Vorfertigung geht, dann wird es in Zukunft für die Branche schwierig werden. Insofern, ich sehe schon, dass die Akzeptanz grundsätzlich eine viel größere ist, was aber auch eben damit zu tun hat, dass ja heute keiner, der jetzt an Vorproduktion denkt, Gebäude errichtet wie die damaligen Plattenbauten. Sowas findet ja gar nicht mehr statt. Du kannst ja in der Architektur, in der Optik ein seriell gebautes Gebäude nicht von einem Gebäude unterscheiden, das auf eine konventionelle Art und Weise errichtet wurde. Also das ist ja längst überwunden.
Sehr gut. Jetzt, wer 110 Jahre alt oder 112 Jahre alt ist, der hat vielleicht auch eine Vision für die nächsten 110 oder 112 Jahre. Wo geht die Reise hin mit der Nonidengruppe? Was ist dein Plan?
Ja, wir wollen vom Grunde auch in Zukunft, wie soll man sagen, die Tradition bewahren, dass wir ein verlässlicher Partner und das auf allen Seiten sind, sowohl in Richtung unserer Mitarbeiter, aber auch natürlich in Richtung unserer Geschäftspartner und in Richtung unserer Kunden. Das erachten wir als einen echt großen Wert, auf den wir auch Acht geben. Das andere ist aber, was mindestens ganz genauso wichtig ist, dass wir innovativ sind, dass wir ständig das, was wir tun, hinterfragen, uns verändern und eben auch neue Trends aufgreifen, neue Dinge entwickeln und da auch gerade bei Innovationen, das ist uns auch ein großes Anliegen, eher vorne dabei sind, als hinterherzulaufen.
Jetzt seid ihr im Wohnungsbau natürlich im Spannungsfeld zwischen einerseits enorm hoher Nachfrage, andererseits Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit. Sind diese Themen für dich eigentlich, ist das unvereinbar gerade oder kriegt man Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit eigentlich ganz gut unter einen Hut?
Ich finde, dass man es gut unter einen Hut bringen kann, wenn man auf die richtigen Dinge achtet. Also Beispiel, wir haben in vielen Orten oder in vielen Städten die Situation, dass von uns verlangt wird, die Immobilien als Effizienzhaus 40 zu bauen. Also die Gebäude sollen 40% des Energieverbrauches haben, was das Gesetz vorgibt. Das sind Regelungen, das haben es auch mit diversen Gutachten nachgewiesen worden, dass es nichts bringt. Das bringt nichts zum Thema Energieeinsparen. Im Gegenteil, die Immobilie kostet in der Herstellung viel, viel mehr. Und auch der Betrieb der Immobilien ist viel teurer, weil man viel mehr Technik einbaut. Das heißt, das ist so ein Punkt. Da führt die Diskussion der Nachhaltigkeit zu Exzessen oder zu Auswüchsen, die einfach nur Geld kosten, die nichts bringen und uns allen nicht weiterhelfen. Dann ist es overpaced. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit und damit haben wir auch schon lange begonnen mit der Bereitstellung der Energie für den Betrieb der Immobilien. Und darum haben wir vor vielen Jahren entschieden, dass wir für Quartiere, für Gebiete, die wir bauen, bauen wir immer ein eigenes Nahwärmenetz mit zentralen Heizanlagen, sei es ein Blockheizkraftwerk oder eine Wärmepumpe, die dann das ganze Gebiet versorgt. Und das ist halt ein Ansatz, das ist eine sehr effiziente Lösung, das ist eine sehr nachhaltige Lösung, weil Energieverbrauch extrem vermieden wird oder eben auch die Energie, die gebraucht wird, wird optimiert produziert. Und das ist ein Ansatz, mit dem fahren wir zum Beispiel extrem gut. Und dann kann ich sehr gut Bezahlbarkeit und Nachhaltigkeit auch zusammenbringen.
Damit bist du quasi schon direkt im nächsten Thema, denn egal mit wem ich spreche, es geht nicht immer nur noch ums Kerngeschäft, sondern die Randbereiche werden immer wichtiger, nämlich Energie, Mobilität, gesellschaftlicher Zusammenhalt, auch wie kann da die Immobilienbranche quasi ein Katalysator bilden. Ist das bei euch ähnlich? Also sind die Randbereiche immer wichtiger geworden, abgesehen von eurem Kerngeschäft?
Das ist bei uns auch so. Und das ist eine Sache, die finden wir sogar gut. Also wir stellen uns tatsächlich der Verantwortung, dass wenn wir ein Quartier bauen, dass das nun mal die nächsten 100, vielleicht auch 200 Jahre da halt auch steht, wo wir es hingepflanzt haben. Und dann sollte man sich sehr wohl die Gedanken machen, wie fügt sich das ins große Ganze ein? Und wie kann das auch auf Dauer funktionieren? Und so wie du es gerade schon angesprochen hast, dazu gehört auch das Beschäftigen mit Themen, die vielleicht jetzt nicht direkt das unmittelbare Kerngeschäft sind, eine Immobilie zu bauen. Bei uns hat das dazu geführt, dass wir, wie eben geschildert, die Contracting-Gesellschaft mit einem Partner gegründet haben, mit der wir die Nahwärmenetze bauen. Wir haben ein Unternehmen, mit dem bauen wir Solarkraftwerke, die wir dann bei einigen Gebieten direkt neben dem Neubauquartier bauen, um das Quartier mit vor Ort erzeugtem Solarstrom zu versorgen. Wir bauen aber auch Solaranlagen für Gewerbeobjekte, also auch bei anderen bieten diese Leistungen an. Das ist für uns auch ein neues Geschäftsmodell, das sich gut entwickelt und expandiert. Wir haben auch ein neues Unternehmen gegründet, wo wir Elektroinstallationen ausführen. Also es ist viel aus dem Bereich, weil sich ja alles hinwendet zu einer Elektrifizierung dessen, was wir tun. Genauso wie bei den Autos ist das bei den Immobilien auch. Insofern haben wir auch ein Unternehmen mit einem Partner gegründet, die Elektrofabrik, wo wir halt Elektroinstallationen zum Beispiel ausführen. Also ja, wir steigen in naheliegende Bereiche noch weiter ein, weil wir nach unserer Überzeugung es für uns wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und das was gut machen.
Heißt auch Innovation, darüber hast du gerade schon gesprochen, heißt nicht nur intern, sondern auch weiterdenken, neue Unternehmen ansiedeln vielleicht und über das Kerngeschäft hinausdenken. Trotzdem, wie funktioniert eigentlich Innovation in der Baubranche? Weil man immer wieder das Credo hört, wir bauen immer noch wie in den 70er Jahren. Wie funktioniert das überhaupt?
Ja, das höre ich auch immer wieder. Ihr seid ja die Branche, die sich nicht entwickelt und so. Was viele dabei ausblenden, ist, dass die Zahl der Vorschriften, der Normungen, also dessen, was die Leitplanken sind, in derer wir uns bewegen können. Also allein diese Vorgaben haben sich auf über etwa 20.000 Vorgaben angehäuft, die wir zu beachten haben. Das ist eine Vielzahl, damit hat sich vor 20 Jahren in dieser Vielzahl noch keiner beschäftigt und trotzdem stehen die Immobilien heute noch. Und das andere ist, dass natürlich das, was wir tun in puncto Energieverbrauch, in puncto Nachhaltigkeit, etwas ganz anderes ist, auch als das, was wir noch vor 10, 20 Jahren gebaut haben. Also man darf dabei nicht ausblenden, dass die Immobilienbranche schon eine sehr große Transformation durchlebt hat und das sehr gut gemeistert hat. Und natürlich ist es selbstverständlich, dass in der Immobilienbranche die Planungsprozesse komplett digitalisiert sind. Also da lebt ja die Branche nicht hinterm Mond. Und auch die Produktion vor Ort, zumindest bei den guten innovativen Unternehmen, läuft das auch nach dem Prinzip des Lean Managements ab, mit seriellen Gedanken, mit einer vergrößerten Vorfertigung. Also da ist schon viel passiert und das entwickelt sich auch gut weiter.
Also du würdest nicht ins gleiche Horn blasen. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da hieß es immer mal wieder, die Branche hat gar keine intrinsische Motivation, sich tatsächlich Innovationen und dem Fortschritt hinzugeben.
Das würde ich überhaupt nicht behaupten. Und die Motivation, sich zu entwickeln, ist groß. Wir haben auch einen Arbeitskräftemangel und das wird sich auch noch weiter fortschreiten. Also das wird auch noch härter werden. Und wir kommen gar nicht umhin, als die Prozesse weiter zu automatisieren und zu digitalisieren, schon aus der eigenen Motivation heraus, weil wir den Ussel sonst nicht auf der Baustelle zusammengebaut bekommen. Das ist das eine, aber zum anderen ist das ja auch der Weg, um besser, schneller und günstiger zu werden. Und darum beschäftigt uns das, also ich kann nur sagen, uns und auch die Unternehmen, mit denen ich im Austausch bin, diese Themen unheimlich. Und da investieren wir auch Geld und arbeiten da mit Startups und mit neuen Unternehmen zusammen. Na klar.
Jetzt seid ihr ein Familienunternehmen mit einer sehr, sehr langen Tradition und trotzdem seid ihr auch, wie wir gerade schon gesprochen haben, im Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Innovation. Wie schafft man das auszubalancieren, auch alle Mitarbeiter mitzunehmen, um die nächste Phase quasi einzuleiten?
Ja, sagen wir so, zumindest hat man den Eindruck, dass die Zyklen der Veränderungen und der Innovation immer kürzer werden. Es wird immer schneller. Also das erleben wir auch. Und es ist in der Tat nicht leicht, immer alle auch für diesen Veränderungsprozess, der auch immer schneller voranschreitet, mitzunehmen. Das ist für uns tatsächlich auch eine Herausforderung in der Schulung, in der Kommunikation, auch intern, aber auch bei unseren Partnern, da immer alle mitzunehmen und für diese Themen zu begeistern. Aber es ist unumgänglich. Und darum legen wir großen Wert darauf, dass sowohl unsere Mitarbeiter, aber auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach Spaß und auch Bock haben auf Innovation und Veränderung. Es geht anders nicht. Also es ist alternativlos.
Bevor wir gleich zu den alternativlosen Themen aus Berlin kommen, vielleicht möchte ich noch einen kleinen Schwenk zu eurem Kerngeschäft machen, denn dem Wohnungsbau, das ist ja eigentlich euer Kerngeschäft, da kommt ihr her. Welche Trends siehst du da für euch zukünftig im Wohnungsbau?
Also im Augenblick ist ja natürlich das Thema, das ungefähr über allem steht, dass zum einen überhaupt gebaut wird. Also wir haben gestern eine Studie hier mit dem BfW vorgestellt von Bulwiengesa, wo eben nachgewiesen wurde, dass ab 2023 der Wohnungsneubau um 75% im Schnitt bundesweit eingebrochen ist. Das ist mega krass. Das gab es in der Nachkriegsgeschichte noch nie in Deutschland. Und das ist natürlich eine heftige Situation. Also insofern geht es erstmal darum, dass du überhaupt baust, weil wir haben ja da einen irren Bedarf. Das andere Thema ist natürlich, dass es für die Menschen bezahlbar ist. Von 2022 auf 2023 haben sich ja die Zinsen so ungefähr vervierfacht oder verdreifacht. Das heißt, damit eben auch die monatliche Belastung für unsere Kunden. Und das führte ja zu dem extremen Einbruch der Verkaufszahlen. Und insofern ist das eine Sache, die uns unglaublich antreibt und auch jeden Tag dazu bringt, dass wir jeden Kieselstein hier umdrehen und hinterfragen, wie können wir noch effizienter, noch optimierter, noch prozessoptimierter arbeiten. Weil im Augenblick steht die Bezahlbarkeit und die Nachhaltigkeit bei den Projekten an allererster Stelle. Mhm. Und dass es überhaupt möglich ist. Wir haben so viele Interessenten, die würden wahnsinnig gerne bei uns eine Immobilie kaufen. Und die kriegen dann die Kohle einfach nicht zusammen, dass sie die monatliche Rate bedienen können. Und das ist echt übel. Und das ist eine Sache, die uns anspornt, dass wir einfach mehr Menschen erreichen. Ne?
An welchen Rahmenbedingungen müsste man schrauben, damit das Geschäft wieder besser funktioniert?
Ja, sagen wir so, wir sind jetzt erstmal ganz froh, dass diese Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die nennt sich ja jetzt Infrastruktur, zu der eben auch Bauen gehört, die wird ja geleitet von Ina Scharnbach, die Ministerin hier aus Nordrhein-Westfalen. Und mit Ina Scharnbach sind wir immer sehr gut eingeschwungen gewesen und sind es bis heute auch. Und uns eint der Gedanke, dass es extrem wichtig ist, dass wir Vorschriften reduzieren, Bürokratie abbauen, Genehmigungsprozesse vereinfachen. Und das ist eine Sache, für die sie auch extrem eintritt. Insofern, ich bin gerade mega gespannt, was jetzt aus diesen Sondierungsgesprächen rauskommt. Und ich hoffe einfach, dass sie die Vorstellungen, die mit uns wirklich in vielen Punkten 100% übereinstimmen, dass sie die durchsetzen kann in diesen Arbeitsgruppen. Weil das würde uns echt nach vorne bringen.
Das heißt, daran legst du auch viel Hoffnung, ja? Nicht nur in das, was von der Bundesregierung kommt, sondern vielleicht auch in das Sondervermögen, was da angekündigt wurde?
Boah, ich merke schon, als du das Wort ausgesprochen hast, ne, Sondervermögen, stellen sich bei mir die schon nicht mehr vorhandenen Märchen auf. Es ist ja in der Tat nicht ein Sondervermögen, sondern es sind zusätzliche Schulden. Nichts anderes ist es, ja. Und die Entscheidung, diese irren Schulden in dieser gigantischen Höhe nochmal aufzunehmen, hat ja erstmal dazu geführt, dass nachvollziehbarerweise die Verzinsung der Staatsanleihen um 0,5% nach oben geschnellt ist, was ziemlich krass ist. Und die Baufinanzierungen sind nun mal gekoppelt an die Staatsanleihen. Das heißt, auch die Baufinanzierungen sind in der letzten Woche innerhalb von 2 Tagen auch um 0,5% angestiegen. 0,5% hört sich erstmal wenig an, aber das heißt für unsere Kunden, dass sich die monatliche Rate um 15 bis etwa 20% erhöht. Und das ist extrem viel. Insofern war jetzt diese Entscheidung, sich in diesem Ausmaß verschulden zu wollen für unsere Branche, jetzt erstmal extrem nachteilig.
Jetzt reden ja ganz viele über Bürokratieabbau und wir wünschen uns eigentlich deutlich weniger Bauvorschriften. Das ist natürlich auch in den letzten 30 Jahren wirklich extrem ausgewachsen. Trotzdem ist Bürokratie natürlich auch ein Instrument, um alle gleich zu behandeln, um eine gewisse Fairness im Markt hinzukriegen. Glaubst du, dass Bürokratieabbau wirklich gelingen kann?
Naja, sagen wir mal so, erstmal ist es natürlich so, wenn ich erst sage, ich nehme so viele Schulden auf, mit denen ich vielleicht vieles auch zudecken kann, ist es wahrscheinlich im zweiten Schritt extrem schwer, an der Optimierung von Prozessen zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, die wehtun. Also insofern gewünscht hätte ich mir, dass die Reihenfolge andersrum gewesen wäre. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass man die gesamte Wirtschaft wirklich ankurbeln würde, wenn man Bürokratie abbaut, weil die Prozesse, ich sehe es ja in unseren Projekten, ja, was von uns abgefragt wird, was wir hinterlegen müssen, an Gutachten bringen müssen, das hat Auswüchse angenommen, dass ja selbst viele Gutachter, die uns begleiten, es nicht mehr verstehen. Ja? Und das behindert ja das Aufsetzen von neuen Projekten oder schiebt es unglaublich in die Länge und macht es wahnsinnig teuer. Und was ich halt auch immer sage, was ich dabei auch ganz schlimm finde, also das ist wirklich ätzend, wir haben so einen engen Handlungsrahmen, dass wir ja gar nicht mehr in der Lage sind, mit unseren Kunden darüber zu diskutieren, was sie haben wollen an Immobilie und wie die ausgestattet sein soll. Weil vom Grunde wir nur noch einen ganz kleinen Rahmen haben und das sind nur noch die Oberflächen im Ausbau der Wohnung oder des Hauses, die wir mit den Kunden individualisieren können. Der Rest ist vorgegeben. Es gibt aber sehr viele Kunden, wenn du die fragen würdest, die sagten, ich brauche nicht dieses Ausmaß an Barrierearmut. Ich brauche vielleicht auch keinen Aufzug. Ich brauche auch nicht gewisse Mindestgrößen bei den Räumen. Ich brauche auch nicht diese irren Anforderungen an den Schallschutz, wenn ich mir denn dafür die Wohnung leisten könnte. Und diesen Handlungsraum, den haben wir gar nicht mehr. Mhm. Und das kenne ich von keiner anderen Branche, dass die so derart reguliert ist, dass die vom Grunde kaum mehr eine Chance hat, auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können.
Damit einhergehend ist natürlich auch der große Stolperstein Föderalismus verbunden. Glaubst du, es kann gelingen, dass das, was aus Berlin kommt, auch auf Länderebene mal vereinheitlicht wird, dass da wirklich ein Aufbruchssignal kommt?
Ja, es ist zumindest das, was ich erwarte. André, ich kann dir nicht sagen, ob es so kommt. Ich wünsche es mir so sehr. Natürlich macht es die Sache nicht leichter, dass wir so viele verschiedene Landesbauordnungen haben. Es ist allerdings auch so, dass in den letzten 4 Jahren die Landesbauordnungen schon recht stark aneinander angeglichen wurden. Also so ganz krass wie vor 10 Jahren sind die Unterschiede nicht mehr. Es gibt noch Unterschiede, aber es ist schon besser geworden. Das ist natürlich eine Sache, die uns auch beschäftigt, weil wir ja seit einigen Jahren auch überregional unterwegs sind. Und natürlich ist das für uns ein erhöhter Aufwand, wenn unsere Dinge, die wir in Hannover oder Hamburg bauen oder ob es dann eben auch Bayern ist, wenn wir dann jedes Mal nachgucken müssen, okay, wie ist jetzt vor Ort die Landesbauordnung, müssen wir eventuell dann Änderungen vornehmen. Das haben wir natürlich im Vorfeld alles getan, aber klar, es ist ein erhöhter Aufwand und eine weitere Vereinheitlichung wäre natürlich extrem wünschenswert.
Lass uns noch mal ein bisschen über deine Branche sprechen, denn wir stehen hoffentlich ja am Ende einer großen konjunkturellen Delle, will ich es mal nennen. Das Wort Krise kann ja schon keiner mehr hören, ehrlich gesagt. Die auch bereinigende Effekte hatte, auch auf deine Branche. Siehst du das eigentlich eher positiv oder sagst du, Konkurrenz belebt das Geschäft?
Sagen wir so, die Immobilienwirtschaft ist geprägt von mittelständischen Unternehmen. Die meisten dieser Unternehmen sind Familienunternehmen. Und wir wissen aus den Krisen, zum Beispiel auch 2008, als wir die Finanzkrise hatten, war es die mittelständische Wirtschaft, die unser Land durch diesen ganzen Irrsinn durchgetragen hat. Weil das gerade die Unternehmen sind, die halt nicht schnell Arbeitsplätze abbauen, die dann eben dann auch bereit sind, nochmal Geld ins Unternehmen zu investieren und all diese Dinge. Und wenn ich mir jetzt angucke, als wir die Immobilienkrise kriegten 2022, 2023, da sind natürlich auch viele Unternehmen unverschuldet in eine Schräglage geraten oder mussten sogar ihr Geschäft komplett einstellen. Das finde ich dann schon schlimm. Ja, also das ist dann einfach zu viel und das ist so für die Gesamtbranche auch gar nicht schön und gar nicht gut. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich ganz bei dir und das hat uns selbst auch verändert. Natürlich guckst du in so einer Krise nochmal auf dich selbst. Das haben wir in unserem Unternehmen auch gemacht, ja. Und wir haben auch festgestellt, dass wir in unserer Organisation natürlich Verschwendung hatten. Wir haben festgestellt, dass wir Verschwendung hatten bei den Produkten, dass wir Verschwendung hatten bei der Erstellung der Produkte. Also ja, auch wir waren in den Zeiten, die davor halt einfacher waren, halt nicht überall dann so genau hinterher, wie man es eigentlich sein sollte. Und wenn ich jetzt hingucke, sind auch wir durch diese schwierige Zeit, wir haben alles nochmal verbessert und hinterfragen optimiert und wir haben wirklich extrem viel erreicht in den letzten 2, 3 Jahren, sodass ich sagen würde, das Unternehmen ist jetzt so gut aufgestellt, wie es noch nie war. Das ist wiederum eine positive Entwicklung aufgrund dieser Situation, aber wir hatten Gott sei Dank auch die Möglichkeit dazu und die Möglichkeit hat eben auch nicht jedes Unternehmen gehabt und das war nicht in den Fällen nicht immer da noch selbst verschuldet.
Ne? Jetzt liegt die Zukunft im Wohnungsbau natürlich auch ein bisschen in den Quartieren und da seid ihr auch Profis. Ja, vor allem durchmischte Quartiere scheinen ja so das zukünftige Credo von Städten und Gemeinden zu sein. Spürst du da auch einen gewissen Rückenwind von Städten und Gemeinden, was das Thema Quartiersentwicklung angeht?
Das ist in der Tat unterschiedlich. Also erstmal stellen wir fest, dass es einfacher in kleineren und mittelgroßen Städten ist, Quartiere an den Start zu bringen, als in großen Städten. Da ist tatsächlich die Kommunikation einfacher. Du kommst schnell zu Terminen, wo in Anführungsstrichen alle Fachbeteiligten aus der Verwaltung oder alle aus der Politik an einem Tisch sitzen. Man spricht das Projekt durch, trifft dann auch schnell Entscheidungen und dann sagen alle, jo, sollen wir was haben und jetzt gib Gas. Das ist in Städten, die größer sind, viel komplexer. Dann hast du einzelne Bezirke und dann steht nochmal ein Rat dahinter und dann sind die sich vielleicht nicht einig. Und dann hat die Verwaltung wiederum eine andere Meinung als die Politik. Da merken wir, also in größeren Städten ist es in der Regel komplexer und schwieriger, Projekte an den Start zu bringen, als in mittelgroßen Städten und eben auch kleineren. Dass sich da jetzt der Trend großartig geändert hat, erlebe ich jetzt nicht. Ich sehe eine Bereitschaft, jetzt mit Projektentwicklern in die Diskussion zu kommen, wie können wir euch unterstützen? Weil natürlich jetzt viele erkannt haben, dass Projekte gerade gar nicht mehr umgesetzt werden und es ist sicherlich eine größere Bereitschaft da und das finde ich auch toll, in den Dialog zu gehen, zu sagen, können wir was als Stadt oder als Politik tun, damit ihr euer Projekt umsetzt. Das betrifft uns jetzt gerade Gott sei Dank nicht so, weil wir Projekte haben, die auch so funktionieren, aber ich weiß, dass für viele andere das ein echter Segen ist. Ja, das finde ich auch gut und richtig.
Jetzt habe ich noch ein Themengebiet, was mir auch besonders am Herzen liegt. Das ist nämlich Nachwuchs und Führung, was ich besonders spannend finde, weil die Branche sich verändert. Ja? Wir haben nicht mehr nur das Kerngeschäft, du hast es gerade selbst angesprochen. Die Randbereiche werden immer wichtiger und ihr seid ja auch als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Wie kann es der Branche gelingen, für junge Menschen attraktiv zu sein? Wie stellt ihr euch selbst auf, für den Nachwuchs attraktiv zu sein?
Ja, da machen wir in der Tat eine ganze Menge, aber das finden wir auch wichtig. Also natürlich bieten wir individuell zugeschnitzte Weiterbildungsprogramme, Entwicklungsprogramme an. Das ist ohnehin selbstverständlich. Wir begeistern aber auch, das merken wir auch in Bewerbungsgesprächen, auch viele neue Mitarbeiter damit, dass wir einfach uns auch mit neuen Themen, mit neuen Technologien auseinandersetzen. Also das ist auch ganz klar die Erwartungshaltung, gerade bei den jungen Menschen, dass man bereit ist, neue Wege zu gehen und dass die daran auch mitwirken können. Das finden wir aber auch total gut. Also da haben wir jetzt selber auch Spaß dran, muss ich sagen. Also insofern, das passt gut. Und da müssen wir eben auch bereit sein, denen auch einen entsprechenden Raum zu geben, dass die sich entfalten können. Aber ich finde, dass das gut funktioniert. Also wir haben auch viele junge Mitarbeiter, die hier Führungsrollen übernommen haben. Ich glaube, die meisten Führungskräfte bei uns in Unternehmen sind auch Frauen. Also auch da haben wir schon vor langer Zeit angefangen, das einfach breiter und eben, ja, ist ja auch richtig, entsprechend aufzustellen, dass wir sagen, wir besetzen die Rollen so, dass die Rolle mit der besten Person besetzt ist. Und ja, ich glaube, das sind so ganz viele verschiedene Mosaiksteine, die dann insgesamt dazu führen, dass wir eben auch junge Menschen für unser Unternehmen begeistern können.
Sind das Mitarbeiter, die ja schon ein bisschen Ahnung von der Branche hatten oder sind das wirklich ganz externe, weil ich mich immer wieder frage, ich habe selbst auch an der EWZ in Bochum studiert und da merkte man schon, viele haben irgendwie einen immobilienwirtschaftlichen Hintergrund. Die Tante war Maklerin oder der Onkel hat mal bei einem Bauunternehmen gearbeitet, weil die Branche selbst ja kaum schafft, sich irgendwie ins Schaufenster zu stellen. Ja, anders wie Tesla. Ne? Wenn du junge Leute ITler fragst, die auch in der mobilen Branche gebraucht werden, dann sagen die, sie möchten bei Tesla arbeiten, weil sie natürlich jeden Tag einen Tesla sehen. Jetzt vielleicht nicht mehr so extrem, ja, aber vielleicht war das noch vor einem Jahr so. Macht ihr das ähnlich? Also wie schafft ihr es, euch als Unternehmen quasi nach außen zu präsentieren, zu sagen, wir haben eine ganze Bandbreite an ihr Aufgaben zu erfüllen. Wir brauchen den ITler, aber wir brauchen auch den Bauingenieur.
Also wir haben natürlich immer Mitarbeiterinnen bei uns im Unternehmen, die begleitend zum Studium hier arbeiten. Ja? Also das sind immer, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 15 Stück parallel, die hier im Unternehmen arbeiten, studienbegleitend, von denen dann auch viele bei uns im Unternehmen dann auch bleiben nach Abschluss des Studiums. Das ist erstmal echt eine tolle Sache, ja, um sich einfach kennenzulernen. Das ist für beide Seiten echt ein super Weg, das ist spannend. Wir gehen natürlich auch an die Unis und in die Unis. Wir halten Vorträge, wir nehmen an Ausstellungen teil, wenn die an der Uni dann noch stattfinden, dass die jungen Menschen die Möglichkeit haben, die Unternehmen kennenzulernen. Oder bieten eben hier auch Tage der offenen Tür ein, dass die auch zu uns kommen können und uns hier beobachten können, wie wir hier miteinander arbeiten und miteinander umgehen. Bei IT-Mitarbeitern, was du gerade angesprochen hast, ist es in der Tat schwierig, die für die Branche zu begeistern. Obwohl wir, weißt du, wir machen da mega viel. Also wir sind digitalisiert ohne Ende. Also ich würde mal sagen, hört sich blöd an, aber dass wir da schon ziemlich führend in der Branche sind. Und doch ist es schwer, ITler für das Unternehmen zu gewinnen. Weil wahrscheinlich in den Köpfen oder in den Köpfen der Menschen das noch nicht so zusammengekommen ist. Was da in der Immobilienbranche alles passiert. Ja, da merkt man, dass das hier und da so grundsätzlich in der Gesellschaft dann noch irgendwie Vorbehalte da sind. Ne? Und da müssen wir einfach gegen anarbeiten.
Wer so viel arbeitet wie du und so ein großes Unternehmen führt, das auch noch mit so viel Tradition verbunden ist, der braucht ja auch irgendwie ganz persönlich mal einen Ausgleich. Was würdest du sagen, welche Inputs und welchen Ausgleich brauchst du? Wo holst du deine Inputs her und wo suchst du dir den Ausgleich zum Job?
Ja gut, wichtiger Ausgleich ist, ich denke, das ist bei vielen so, das ist bei mir auch nicht anders, ist natürlich die Familie. Das ist ein ganz wichtiger Ausgleich, ohne das geht es gar nicht. Darüber hinaus ist für mich persönlich ein wichtiger Ausgleich Sport. Ich mache gerne immer und überall viel Sport, ohne das wird es auch nicht gehen. Also käme ich zumindest nicht klar. Ja, und was ich persönlich auch gerne mache, ist tatsächlich auch mit Vertretern sprechen aus anderen Branchen. Ich finde das auch spannend, sich mit anderen Branchen zu beschäftigen. Ich habe auch einen eigenen Spaß daran, so Start-up-Messen zu gehen, mich mit Start-ups zu unterhalten, also mit den jungen Leuten. Da investieren wir auch in Unternehmen oder wir gründen mit denen zusammen neue Gesellschaften. Die sind zum Teil so anders als wir, aber dann auch so cool, dass das total spannend ist und das macht auch einen irren Spaß.
Meine Abschlussfrage, die ich immer stelle, welchen Wunsch hast du an die Immobilienbranche und die Politik?
Oh, also an die Politik, das habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, wir hoffen jetzt gerade auf Bundesebene, dass da sehr viel passiert, dass man uns viele der Auflagen wegnimmt und es für uns einfacher macht, dass wir unsere Projekte entwickeln können. Darüber hinaus gibt es auch einfach so Dinge wie Abzug der Zinsen, die man für eine Immobilienfinanzierung bezahlt, von der Steuer, was ja bisher nicht möglich ist bei der selbstgenutzten Immobilie oder Wirtschaftsmodelle, die als Eigenkapitalersatz gelten des Bundes. Das sind alles Dinge, die kosten den Bund kein Geld. Im Gegenteil, die führen zu Einnahmen des Bundes. Also man könnte auf Bundesebene viel machen, was dem Bund kein Geld kostet, aber was der Branche unglaublich helfen würde. Der Wunsch an die Branche, was soll ich da an einen Wunsch haben? Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen alle gucken, dass wir die Bezahlbarkeit und die Nachhaltigkeit von unseren Produkten im Auge halten. Aber das ist inzwischen, das ist auch der absolute Konsens, das ist auch richtig so. Und wenn das dann noch damit einhergeht, dass man sich der Verantwortung bewusst ist, dass das, was man baut, auch lange da steht, also auch eine vernünftige Architektur hat, dann ist das schon gut.
Lieber Martin, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir auch, André. Vielen Dank. Alles Gute.